Ja, es ist schön, da zu sein. Edgar hat mich vorhin kurz vorgestellt, er hat schon ein paar Mal von mir gehört. Ich komme von Steffisburg. Der Dani hat mich ein bisschen ausgebildet, dort in der FEG. Ich habe dort das Praktikum gemacht. Das ist auch der Link hierher, warum ich da bin. Und jetzt arbeite ich bei MyFriends, bei Campus. Du hast mich gebeten, noch schnell etwas zu sagen. Ich sage gerne etwas Allgemeines. Und dann würde ich noch gerne ein, zwei Zeugnisse erzählen, und dann meine Frau noch wieder vorkommen, heute schnell. Das eine ist, wir sind ein bisschen expandieren. Wir haben in Österreich, das wisst ihr vielleicht bereits, wir in Österreich haben wir eine Mitarbeiterin, die dort ganz fleissig unterwegs ist mit Gemeinden und MyFriends. Trainieren ist der Lebensstil, den Jesus-Lifestyle eigentlich kennenzulernen. Und jetzt haben wir gerade in Deutschland im November haben wir so ein Multiplikatoren-Training, wo wir Leute von ganz Deutschland zusammennehmen, für mal wie eine Schnaubleiche zu machen, ein bisschen, sagen wir dem. Es hat mega viele Leute, die Interesse haben, zeigt in Deutschland, wo wir trainieren wollen, wo wir etwas hingeben wollen und schauen, was es auslöst bei ihnen und ihren Gemeinden, wenn sie das ein bisschen können miterleben und mitnehmen. Das ist so ein bisschen das, was aktuell gerade so ein bisschen rundum am Laufen ist. Es sind natürlich noch ganz viele andere Sachen, wo wir einzeln mit Gemeinden unterwegs sind. Aber ich will nicht langweilen mit irgendwelchen solchen Sachen, sondern ich würde eigentlich gerne ein bisschen erzählen, was wir erleben und was uns auf dem Herz liegt. Etwas, was uns auf dem Herz liegt, ist, dass der Glaube im Alltag passiert. Es hat ganz viel damit zu tun, dass wir von unserem Jesus erzählen, so wie ich es heute Morgen machen darf bei euch. Sei das jetzt vor einer Bühne oben ab oder einfach in Beziehungen, in Zweierbeziehungen, Dreier-, Viererbeziehungen auf der Arbeit. Und Patricia hat da eine mega coole Geschichte, die so etwas sagt, von dem Herz, das wir haben, wie wir eigentlich wie wir unseren Mitarbeitern begegnen wollen, jetzt in ihrer Situation. Komm doch schnell vor und erzähl doch das schnell.
Ein Bestandteil von MyFriends ist, dass man eigentlich im Alltag auf ganz natürliche Art und Weise zusammen mit Jesus für seine Freunde da ist. Und eine Art, wie man für seine Freunde da sein kann, ist, dass man für sie betet, wenn sie irgendwelche Anliegen haben, wo man mit Gebet reinstehen kann. Und ich bin vor kurzem mit drei Mitarbeiterinnen am Mittagstisch gesessen und plötzlich macht meine Arbeitskollegin nebenan so einen Aussetzer. Und sie ist für ein paar Sekunden ist sie wie abwesend gewesen. Sie hat Sachen gesagt, die sie nachher im Nachhinein nicht mehr gewusst hat, dass sie sie gesagt hat. Und als der Aussetzer ist fertig war, haben wir herausgefunden, dass sie in der rechten Hirnhälfte eine Schwellung hat und im Moment in Abklärung ist, was das genau ist, was ihr die Aussetzer macht. Und gegenüber von mir ist eine weitere Arbeitskollegin von mir gehockt, die auch Christin ist. Und schräg gegenüber von mir ist eine weitere Mitarbeiterin gehockt, die Jesus nicht kennt, aber die ich auch schon für sie beten durfte. Und einfach gewusst habe, hey, ich möchte für meine Arbeitskollegin, die neben mir hockt, die den Aussetzer gemacht hat, möchte ich beten. Und es hat sich wie normal für mich angefühlt, weil ich habe sowieso meine Mitchristin im Boot gehabt und für die schräg gegenüber habe ich schon beten. Also für sie war es so nicht außergewöhnlich gewesen. Und ich durfte für meine Mitarbeiterin neben mir beten, die den Aussetzer hat gemacht.
Yes, ich brauche es nicht, merci. und das, ich finde die Geschichte so cool, weil es nimmt wie Raum ein. In ihrem Team, Patricia hat schon für mehr oder weniger alle Leute in ihrem Team gebetet, sie arbeitet im Spital, in der Pflege und ist mit den Leuten so unterwegs, wenn sie etwas erzählen. Und ich finde das so stark, wenn euch jemand erzählt, hey, ich habe heute so einen Schädel oder mir geht es nicht gut, ich habe Krach daheim mit der Mutter. Oder ich habe einfach Probleme, jedes Mal, wenn ich am Morgen aufstehe, bin ich einfach so demotiviert und ich mag einfach nicht arbeiten. Dass wir dann wie herstehen und sagen, hey, und ich glaube, Jesus ist der, der dir helfen will in dem Sinne. Lass mich doch für dich beten. Darf ich das machen? Und ich weiß nicht, wer von euch das schon mal ausprobiert hat. Schufi hat sicher schon zuhauf von dem erzählt, als er mit euch unterwegs war. Aber ich möchte euch ermutigen, einfach dort noch mehr reinzugehen und das auszuprobieren. Weil es wirklich... Es macht etwas mit den Leuten, nur wenn nichts passiert. Wir Christen haben das Gefühl, es muss gleich Feuer vom Himmel fallen, die Person muss sich bekehren. Aber es macht etwas mit dem Herz, wenn ihr für die Leute betet, wenn ihr einen Teil von eurem Herz teilt mitnehmen. Es ist wirklich wunderbar, was wir dort erleben dürfen. Auch bei mir im Umfeld, ich habe euch die Geschichte schon mal erzählt, als ich noch nicht bei MyFriends gearbeitet habe, habe ich in der IT gearbeitet in Bern. Und dort hat eine Arbeitskollegin dort zwischendurch etwas gehabt. Für die habe ich auch zwei, drei Mal gebetet. Ich habe darauf geschaut, dass sie es kurz und knackig machen. Auf der einen Seite wollte ich die Leute nicht langweilen, auf der anderen Seite wünsche ich mir, dass sie es selber weitertragen. Dass sie selber dann auch denken, der Janik macht das so einfach, das kann ich auch. Und sie hat dann tatsächlich einem Arbeitskollegen im Spital beigebracht, wie er beten kann. Weil sie bei mir gesehen hat, wie einfach das ist. Und sie mir dann hinten nachher die Geschichte erzählt. Ja, weisst du, und dann hat er da eben gesagt, er will sich nicht beten. Und ich habe gesagt, das ist ganz einfach, der Janik macht das selber auch. Schau, du musst einfach so und so. Und so ein bisschen, dass es normal ist in unserem Alltag innen. Mit dem Jesus unterwegs zu sein. Und ich glaube, das Gebet ist eine der stärksten Waffen, die wir in dem Sinne haben. Etwas vom Stärksten für das Weiterzugeben. Und ich möchte mich einfach wie in dem Sinne ermutigen. Genau, das als Teil von MyFriends, für was wir stehen, was wir erleben. Heute Morgen geht es aber nicht um MyFriends, sondern es geht um Nachfolge. Und ich habe euch etwas mitgebracht. Und zwar meine Mantix-Kleider. Ist da heute da vorne vor euch so ein bisschen in den Kleidern, wo ich am Montag zum Teil arbeiten drin. Natürlich nicht jeden Montag, sonst ist es natürlich erwischt. Zum Glück. Aber ich habe heute einfach mehr mitgebracht. Nicht in erster Linie, weil es mir um den Montag geht, sondern weil ich gemerkt habe, das Thema, das ich heute Morgen mit euch anschaue, der Petrus, der auf dem Wasser gelaufen ist, hat so wahnsinnig viel immer gemacht und halt immer noch nachher und fordert mich nach wie vor noch raus. Auf der einen Seite, weil Jesus in mir etwas redet oder auch weil meine Frau mich wieder daher hat und sagt, hey, das ist doch etwas, was dich dort im Bewegen ist und mich darauf hinweist. Und ich will in dem Sinne, wenn ich vor euch stehe, wenn ihr mich anschaut, ich weiß nicht, ob ihr euch gewohnt seid, dass ein Prediger kein Hemd hat oder so, aber es geht mir wirklich, es geht mir darum, dass es, ich bringe euch heute mehr, ich kann euch nicht viel mehr bringen als mehr und das, was ich im Wort Gottes entdeckt habe. Das ist mir ein Herzensanliegen, dass das heute passieren darf, dass ihr ein bisschen mitfühlen mit dem. Ich möchte euch nochmal an die Bibelstelle erinnern, die uns Edgar vorhin schon vorgelesen hat. Aus dem Matthäus 14 ist die, 22 bis 33. Und ich werde nochmal die Geschichte vorlesen. Genau. Es ist ein bisschen kürzer hier. Ich habe es ein bisschen angekürzt auf einen kürzeren Teil. Und da ihn die Jünger sahen auf dem Meer gehen, wo Jesus gekommen ist, auf dem Wasser, erschraken sie und riefen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, rette mich. Jesus aber streckte die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie stiegen in das Boot und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Der Bibeltext beinhaltet etwa 5 Predigten, mindestens. Also logischerweise beinhaltet es noch mehr, weil es wie für jeden wieder etwas Neues drin hat. Aber ich war ein bisschen herausgefordert, weil ich nicht mega weit bekommen drin. Ich habe angefangen zu lesen und plötzlich hat etwas eingeschlagen in mir drin, wo ich gemerkt habe, das ist das, wo ich darüber reden soll. Ihr seid in dieser Predigtserie zur Nachfolge und der heutige Titel ist «Leben mit Jesus, Petrus». Wie hat das Leben mit Jesus für einen Petrus ausgesehen? Und der Petrus ist wahnsinnig, würde ich sagen. Er war ein bisschen irr. Irgendwo hat es ihm ein Bierchen geputzt. Ich weiß nicht, wenn ich die Geschichte lese, dann kommt Jesus auf dem Wasser, alle haben Angst und sie sagen, ah, es ist Gespenst. Und der Petrus, seine Reaktion ist, es denken alle, es ist ein Gespenst auf dem Wasser. Einmal der Petrus hat gedacht, es ist auch irgendein Geist. Und dann, kaum hat Jesus geredet, sagt der Petrus, wenn du es bist, dann ruf mich und ich komme. Und das Gespenst, nehmen wir jetzt mal an, es wäre nicht Jesus gewesen, das Gespenst sagt, ja, komm rum. Und er geht. Was geht in Petrus im Kopf vor? Dass noch stürmt der Wind und die Wasserwellen kommen rauf. Und er sieht etwas, wo er denkt, das ist ein Gespenst. Das Gespenst sagt, er sei Jesus. Und der Petrus sagt, ruf mich und ich komme. Und da ist doch etwas falsch. Mir kommt doch das nicht in den Sinn. Ich könnte mir das nicht vorstellen, in dem Moment zu sagen, zuerst einmal dem Gespenst zu sagen, hey, wenn du es bist, Jesus, dann ruf mich doch raus. Und dann wirklich auf die Worte von einem Gespenst herauszutreten. Wir wissen natürlich, wie die Geschichte dann weitergegangen ist. Er ist gelaufen auf dem Wasser, aber bei mir hat das eingeschlagen. Wie eine Bombe. Was ist dem Petrus durch den Kopf gegangen? Dass er hat gesagt, Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Irgendetwas in Petrus hat bestätigt, das ist Jesus. Und irgendetwas in Petrus hat gesagt, wenn er mir sagt, ich soll kommen, dann kann ich einfach. Und dann geht es. Dann kann ich aufs Wasser stehen. Dann kann ich laufen auf dem Wasser. Und ich sehe einfach, dass etwas anderes ist bei mir. Wie muss der Petrus über Jesus gedacht haben, dass das geklappt hat? Wie muss er über ihn gedacht haben, dass er gesagt hat, ruf mich und ich komme? Er muss anders gedacht haben als ich, weil ich hätte es nicht so gemacht. Ich wäre einer von denen gewesen, der im Boot bleiben hocken. Ich hätte vermutlich, noch währenddem, dass der Petrus aus dem Wasser gestanden wäre, hätte ich auch ein Stossgebet zum Vater im Himmel geschickt und gesagt, bitte fang du den Petrus auf. Weil sonst sackt er hier einfach ab im Wasser. Ich habe nicht gedacht, ich kann jetzt einfach gehen. Aber der Petrus zeichnet etwas aus. Viele von uns haben es vielleicht schon gehört, dass man ihm nachher sagt, er war sehr impulsiv gewesen. Und ich glaube schon, er hat schon einen Ader gehabt, wo er schnell mal zum Mut auftaucht, mal etwas gesagt hat. Gleichzeitig habe ich aber den Petrus jetzt ein bisschen angefangen anzuschauen und ich habe ihm so viel Unrecht an. Und ich merke, wenn ich auf ihn schaue, ich in meinen Alltagskleidern, wie ich mein Leben lebe, muss ich mich fast ein bisschen schämen. Weil der Petrus hat eine Liebe gehabt für den Jesus. Das ist unvergleichlich. Unvergleichlich. Er hat, ich werde noch ein paar Passagen mit ihnen beleuchten, wenn ihr ein bisschen bewandert seid mit den Begegnungen, die Jesus hatte, mit dem Petrus, wird euch sicher das eine oder das andere bekannt vorkommen. Jesus hat zum Beispiel seinen Jüngern die Füße gewaschen. Das war so eine Arbeit, die eigentlich die Sklaven gemacht haben. Darum war es sehr komisch, dass das Jesus gemacht hat. Und der Petrus hat gesagt, nein, tu mir doch die Füße nicht waschen, das musst du doch nicht machen, du bist doch mein Herr. Und dann sagt Jesus zu ihm, wenn ich dir die Füße nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Und der Petrus hat gedacht, Füße nicht waschen, keine Gemeinschaft. Und hat er sich auch überlegt, also Füße waschen, Gemeinschaft. Ja, und dann hat er gesagt, ja, aber dann waschen wir doch nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und den Kopf auch noch gut. Weil dann muss doch mehr waschen, mehr Gemeinschaft muss doch da sein. Und er hat sich so gesehen danach, mit dem Jesus Gemeinschaft zu haben, dass er wie den Spruch hat rausgelassen. Ja, aber du wirst doch meine Hände und mein Kopf auch noch gut in diesem Fall. Weil wir wollen mit ihm zusammen sein. Oder später lernt Jesus über Vergebung am anderen Ort. Das ist früher, das ist nicht später, Entschuldigung. Aber Jesus lernt über Vergebung und der Petrus kommt und sagt, wie manchmal soll ich vergeben? Länge 7-mal. Und wir denken so, ja, 7-mal ist vielleicht ein bisschen geizig. Wir wissen ja, dass Jesus dann gesagt hat, 7-mal, 77-mal. Aber das war in einer Kultur, die Auge um Auge, Zahn um Zahn hat geherrscht. Vergebung war eigentlich kein Thema. Und er kommt, und ich glaube, er kommt zu Jesus her mit einem so einem demütigen Herz und sagt, Jesus, 7-mal vergeben, das reicht es. Ich sehe auch andere vergeben nie. 7-mal ist doch eine Welt zu viel. Ich will wie dir Vertrauensvorschuss geben und sagen, 7-mal, ich glaube gross, lange 7-mal. Weil er hat wie ein Herz gehabt, Jesus nachzufolgen und zu sagen, ich will wie alles geben. Nicht nur einmal vergeben oder zweimal vergeben, sondern 7-mal vergeben. Dann geht es weiter. An einem anderen Ort lehrt Jesus darüber, wo er sagt, Hey, und wer mein Fleisch nicht isst und mein Blut nicht trinkt, der wird nicht, mit mir können nachfolgen können. Und es hat ganz viele Jünger, die sind fortgelaufen aufgrund von dem. Und Jesus fragt die anderen Jünger, die noch da waren, ja, und dir, wollt ihr auch gehen? Und der Petrus steht her und sagt, nein, doch nur du hast Wort vom ewigen Leben. Sein Herz dort, nur du. Du allein hast die Worte, die ich brauche. Wer, zu wem will ich gehen, wenn nicht zu dir? Und er hat die Leidenschaft gehabt, mit ihm unterwegs zu sein. Das hat für ihn Nachfolge bedeutet, ihm immer nachzugehen. Und es gibt so eine coole, coole Bibelstelle, die wie für mich das alles zusammenfasst. Und das war am Schluss, wo Jesus im Abendmahlsaal ist und erzählt, und ich werde fortgehen, ihr werdet mir nicht nachfolgen können. Und der Petrus fragt, ja, wo gehst du her? Er fragt nach einem Ort, wo gehst du her? Und Jesus antwortet ihm, dort, wo ich hergehe, kannst du mir nicht folgen. Er sagt nicht, ich gehe in den Himmel. Er gibt nicht eine Antwort auf die Frage, die Jesus, der Petrus gestellt hat mit Wort, sondern er gibt eine Antwort auf die Frage, die in seinem Herzen war. Und der Petrus fragt, ich will dir nachgehen, dort, wo du hergehst. Sag mir, wo du hergehst, dass ich dort her mitkommen kann. Und Jesus sagt ihm, du kannst dort nicht her mitkommen. Sie sind die Worte, wo ich hingehe, kannst du mir jetzt nicht folgen. Weil der Petrus hat eine Leidenschaft gehabt, dem Jesus nachzufolgen. Und aus dem heraus hat er, ich glaube, das hat er mit zu tun gehabt, dass er in diesem Boot hockt und sagt, Jesus, wenn du es bist, ich folge dir nachher, ruf mich auf das Wasser raus. Und dann werde ich das machen können. Weil er hat die Liebe und die Leidenschaft gehabt für ihn. Und er hat ein Bild gehabt von Jesus. Er hat gewusst, Jesus ist für mich da, wenn er etwas macht, dann kann ich das auch, dann kann ich mit ihm mitgehen. Dann kann ich mit ihm auf dem Wasser laufen, wenn es so sein. Und das führt mich zu dieser Frage, wer ist Jesus für dich und wer ist Jesus für mich? Es ist mega spannend, ich bin das Leben von Jesus gekriegt, einfach durchforschen und nachgehen, aufgrund der Arbeit, die ich mache bei My Friends. Und die Frage kommt immer wieder. Es gibt immer wieder irgendjemanden, der etwas sagt über Jesus. Es gibt sogar eine Stelle, wo Jesus selber fragt, wer sagen die Leute, dass ich bin? Und er sagen die Jünger, ja, es gibt ein paar, die sagen, du bist Johannes der Täufer, der von den Toten auferstanden ist. Dann gibt es weitere, die sagen, du bist Elia. Dann andere sagen, du bist einfach sonst ein Prophet. Von den Pharisäern wissen wir, er hat gesagt, er ist ein Fresser und ein Weinsäufer, ein sündiger Mensch. Und es waren so viele Vorstellungen da gewesen, wer Jesus ist. So, so viele Vorstellungen. Und ich will euch hier sagen, in Matthäus 10, 41 steht, derjenige, der den Prophet um den Namen zu willen vom Prophet empfiehlt, der wird auch dem seinen Lohn bekommen. Das ist mega kompliziert. Ich glaube es so zu verstehen, dass wenn man einen Prophet als einen solchen empfiehlt, und nicht einfach denkt, ja, das ist einfach der Bauarbeiter oder der Zimmermann, wie es bei Jesus war, wie er ja auch angeschaut worden ist. Dann wird man auch das empfangen, was er bringt. Und dort, wo Jesus einfach der Zimmermann war, in Nazareth, hat er wenig Wunder können wirken, weil die Leute nicht an ihn geglaubt haben. Dort, wo er der Weinsäufer und der Fresser war, haben ihm die Leute nicht zugelassen. Weil sie ihn nicht angenommen als der, der er war. Dort, wo er Prophet war, hat man vielleicht gedacht, oh, eine mega coole Erkenntnis über das Reich von Gott. Mega spannend, was er erzählt, was der Jesus alles macht. Dort, wo er der Heiler war, haben die Leute gewusst, ah, okay, ich kann zu ihm gehen, ich kann Heilung bekommen, weil sie die Frage, wer ist Jesus für dich, hat definiert, wie sie auf ihn reagiert haben. Und für Petrus war Jesus nicht einfach ein guter Lehrer gewesen. Es war nicht ein Irre, irgendein Wahnsinnig, der irgendetwas erzählt. Und es war auch nicht irgendein Prophet, der coole Sachen erzählt, darüber, wie das Reich Gottes ist, sondern für Petrus war Jesus der Sohn Gottes. Und er wusste, wenn er mir ruft, dann wird es gehen. Es gibt keinen Zweifel. Es erinnert mich an die Bibelstelle, wo wir auf dem Berg von der Verklärung sind. Und da möchte ich euch herausfordern in dem Sinne. Wer ist Jesus für euch? Ich merke, das hat mich beschäftigt. Und es beschäftigt mich nach wie vor, weil ich merke, Jesus ist für mich nicht der Sohn Gottes zum Teil. Und mein Leben, mein christliches Leben besteht nicht darin, dem Jesus nachher zu folgen, sondern irgendwelchen Vorstellungen, was jetzt genau sein müsste, wie es jetzt richtig sein müsste. Darum stehe ich in diesen Kleidern hier vorne, weil mich das herausfordert. Ich muss euch ehrlich sagen, es fordert mich heraus, in einem Hemd vor die Leute zu stehen. Weil ich mich nicht als ich fühle. Aber ich mache es, weil ich mir wünsche, dass ihr mir zulässt, weil ich das Gefühl habe, ja, wenn ich nicht das Hemd an habe, sondern ein bisschen in der Hudle da steht, dann ist es vielleicht für jemanden so komisch, mir dann zuzulassen, weil es ja normal ist, dass der Prediger so davor steht. Aber ich bin doch nicht einfach der Prediger, ich bin doch einfach gern mit Jesus unterwegs, wie dir auch. Und darum stehe ich so da, weil ich wie gemerkt habe, ich will nicht einfach aufgrund von irgendwelchen Ideen oder Sachen, wie man sie gerne gemacht hat, leben. Und das war das, was wir in der Verklärung gesehen haben, wo der Petrus auch dabei war. Und Jesus steht da, er redet mit dem Mose, er redet mit dem Elia, der das ganze Alte Testament ausmacht. Stellt euch das vor. Alles, was wir hier finden, bis auf Jesus her, wird da innen, hier, dieser Teil der Bibel, wird da innen festgemacht, sie stehen da. Es ist das Leben, der Lebensinhalt der Juden, dieser Hälfte der Bibel, nachzufolgen. Und sie stehen da und plötzlich spricht Gott. Und er sagt, dies ist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Auf ihn sollt ihr hören. Die Jünger fallen um, weil sie die Stimme hören. Entschuldigung, sie fallen um, weil sie die Stimme hören. Sie sind völlig verwirrt, weil sie gemerkt haben, da spricht jetzt der Vater Gott zu mir. Und sie schauen wieder auf und der Einzige, der da ist, ist Jesus. Und ich glaube, das hat zu mir geredet. Das hat zu mir geredet, weil ich habe gemerkt, es geht nicht darum, wie jemandem zu gefallen. Es geht nicht darum, irgendein Gesetz zu erfüllen, irgendeiner Religion nachzufolgen, sondern es geht darum, wie dem Jesus nachzufolgen. Und ich glaube, das geht in das Herz von Petrus rein. Auf ihn sollt ihr hören. Hört auf ihn, wenn er ruft, dann geht. Dann könnt ihr auch aufs Wasser stehen. Auf ihn und nicht auf alle anderen Vorstellungen, wie wir irgendwie sein könnten und was wir irgendwie machen könnten. Ich merke, dass mein Leben straft mich als Lügner. Gerade wenn es um das Thema Nachfolge geht, dort, wo der Petrus einfach gegangen ist und impulsiv war und einfach dem Jesus nachgefolgt ist, weil er denkt, ich glaube, so wird er gerne, dass ich es mache. Zum Teil hat er dann das Fettnäpfchen verwünscht. Aber er ist dorthin gegangen aus Liebe zu dem Jesus. Und ich merke, mein Leben straft mich als Lügner. Vor kurzem bin ich in der Stadt gelaufen, am Morgen früh auf dem Weg zur Arbeit. Und ich sehe weiter vorne, mit dem bin ich mal ein Zeitchen unterwegs gewesen. Und er braucht viel Aufmerksamkeit. Und ich habe gemerkt, ich will jetzt dem gar nicht begegnen. Und ich habe einen Umweg gemacht. Ich glaube nicht, dass das Herz von Jesus ist. Ich glaube nicht, dass Jesus einen Umweg machen würde. Einfach weil er jemandem nicht begegnen will. Oder ich hocke irgendwo im Zug oder bin irgendwo unterwegs und er hockt jemand neben mir her oder läuft einmal vorbei, der so schweiselt. Oder der mega nach Rauch schmeckt. Und ich merke, ich hätte jetzt gar keine Lust, mit dem Zeit zu verbringen. Und Jesus hat anders reagiert. Er geht doch auf die Leute zu und ich mache es nicht. Und ich glaube, der Petrus würde auch anders reagieren. Darum begeistert es mich, dass er gesagt hat, ruf mich aufs Wasser. Er war schon der, der als erstes zu diesen Leuten gegangen ist. Später in der Apostelgeschichte, wo alle gesagt haben, zu denen dürft ihr nicht gehen, die sind unrein, die sind nicht gut, das ist etwas nicht in Ordnung. Und ich glaube, dass die Herausforderung oder die Challenge dort ist, wirklich an dieser Frage, wer ist Jesus für dich? Wenn Jesus für dich jemand ist, der im Alltag für die Menschen gebetet hat, dann machst du es so. Und wenn du merkst, du betest im Alltag nicht für die Menschen, dann wird es dir bestätigen, was du wirklich glaubst und was du nur weißt. Und es ist so eine grosse Distanz, es ist unfassbar, wie weit das es geht von hier oben im Kopf bis hier oben ins Herz. Weil irgendwo einfach eine riesige Mauer ist. Und ich selber auch spüre. Und ich spüre, wenn ich vor jemandem davonlaufe, wo ich einfach nicht Zeit verbringe mit ihm. Und ich merke, Jesus möchte das nicht. Jesus ist doch der die Menschen sucht und auf sie zugeht. Der zu ihnen hergeht und mit ihnen unterwegs ist. Jesus ist doch der, der immer Beziehung verfolgt hat. Und der Petrus steht für mich genau für das. Für die Frage, wer ist Jesus für ihn gewesen? Wer ist Jesus für Petrus gewesen, dass er im Boot hockt, es stürmt und es wirft sie hin und her. Und er sagt, ruf mich und ich komme. Wärst du derjenige, der sagt, ruf mich und ich komme? Und bist du bereit, das im Alltag auszuprobieren? Dass, wenn du merkst, jemandem geht es schlecht, kann das dein Ruf sein, für ihn zu beten? Oder wenn du merkst, jemand braucht Hilfe im Alltag, ganz normal, weil niemand hat, der ihm hilft, zu zügeln, kann das der Ruf sein, wo du merkst, hey, und ich glaube, Jesus würde dem jetzt einfach helfen, würde die Hand ausstrecken und mit ihm unterwegs sein. Oder vielleicht jemand, der im Spital ist, der Besuch braucht, weil niemand hat die Familie, die zu ihm schaut. Altersheim ist ein grosses Beispiel, wo Leute vereinsamen. Und der merkt, eigentlich mein Grosses, zu dem geht ja nie jemand. Lasst euch das rufen, weil ihr merkt, Jesus ist für mich jemand, der die Beziehung aufbaut zu dieser Person. Und ich sage euch, es fordert mich so furchtbar raus, weil ich tagtäglich Mangel finde an mir. Wo ich merke, ich begegne Leute und sie haben Probleme und ich gehe aus Weg. Aus Angst, dass es mir etwas kostet. Obwohl Jesus eigentlich genau dort reinkommt. Er kommt doch nicht einfach rein und platzt rein und überwältigt mich, sondern er wünscht sich, dass mein Herz in eine Symphonie mit ihm einstimmt. In eine Harmonie mit ihm einstimmt, für dort reinzugehen. Aber wir lassen nicht zu, weil wir ein Herz haben. Weil es nicht in unseren Tagesplan hineinpasst. Weil unser Sturm zu stark kuttet. Und wir nicht bereit sind, etwas zu sehen, was Jesus sieht, sondern wir schauen davon weg und stehen nicht aufs Wasser rauf. Und ich möchte euch sagen, das ist der Anfang von dieser Geschichte. Und es halt noch weiter. Ich meine, es ging ja noch weiter. Der Peter steht noch nicht einmal auf dem Wasser bei all dem, was ich jetzt erzählt habe. Er geht dann noch aufs Wasser und er schaut dann noch auf die Welle und irgendwann sinkt er noch ab. Und Jesus rettet noch und dann kommen sie wieder ins Boot hin und sie beten an. Über das alles kann ich gar nicht reden, weil ich einfach überfordert bin, schon mit dem einzelnen Ding von, wenn du es bist, dann ruf mich. Und ich wünsche mir von Herzen für euch, dass euch das auch so mitnimmt. Ich finde es einfach schön, dass es mich so mitnimmt. Es ist einfach immer wieder neu etwas ist, wo Patricia und ich zusammen dürfen erleben. Und ich sage euch, es lässt nach die Hosen ab, wenn er eure Hefrau noch kommt und noch sagt, hey, aber hier hat Jesus mal ein bisschen anders reagieren können, weil Jesus hat das anders gemacht. Seid dankbar, wenn ihr so jemanden habt ja, im Leben, der euch genau das aufzeigt. Auch wenn es weh tut. Jesus, ich bitte dich, dass wir das sehen dürfen. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, die Frage zu beantworten, wer bist du für uns? Ich bitte dich, dass du uns Mut gibst, in unser Leben hineinzuschauen und zu merken, wir haben so viel Mangel. Wir sind so vielen Orten, stehen wir da und du rufst, wir dürfen sehen, wie Menschen Sachen brauchen, wie Menschen verletzt sind, wie Menschen Heilung brauchen, wie Menschen Wiederherstellung brauchen in ihrem Leben. Und du hast uns gesagt, geht und macht, betet für sie, seid für sie da, für die Armen, für die Weisen, für die Witwen. Und wir machen es nicht, wir hocken lieber einfach zusammen und verbringen Zeit miteinander und haben es gut und gehen heim. Wenn jemand reinkommt, der noch ein bisschen stinkt, dann versuchen wir ihm noch ein bisschen auszuweichen, weil es einfach beißt die Nase rein. Ich bitte dich, verändert das in unserem Leben. Es kann nicht sein. Und wenn es uns alles kostet, lass uns verstehen, dass es nicht, dass uns alles einfach anders aussieht als dies alles. Hilft uns, dich zu sehen als der, der du bist, als der, was wert ist, nachgefolgt zu werden, als der, was wert ist, unser Leben herzulegen. Du hast den Himmel verlassen. Du hast jetzt wirklich jeglichen Luxus gehabt und bist zu uns angekommen. Und ich glaube, es hat dir ordentlich in die Nase gestochen, uns zu schmücken. Aber deine Liebe hat dich einfach weitergetrieben. Und ich bitte dich, mach du das in uns innen. Lass du die Liebe wachsen und lass du den Gehorsam wachsen dir gegenüber. Wenn wir wollen uns rufen, wir wollen eigentlich auf dem Wasser laufen. Wir haben den Hunger danach, dich so zu erleben. Bitte mach das in unseren Herzen. Weil wir können es nicht. Wir haben vor allem Mangel. Aber durch dich haben wir Fülle. Amen.